neue Folge des Podcasts Demokratie zwischen Wahnsinn und Wahl. Die Psychologin Martina Lackner und der Vorstand des Berufsverbandes DFK, Verband für Fach- und Führungskräfte, Nils Schmidt, sprechen mit Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft über den Zustand unserer Demokratie. Als Gast der heutigen Folge stellt sich Ahmad Mansur den Fragen von Martina Lackner und Nils Schmidt. Ahmad Mansur ist Psychologe und Autor. Er beschäftigt sich mit Projekten und Initiativen gegen Radikalisierung, Unterdrückung und Antisemitismus in der Islamischen Gemeinschaft.
Herzlich willkommen, Ahmad Mansur.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
Hallo, Herr Mansur.
Hallo, hi.
Herr Mansur, wenn Sie auf das Jahr 2025 zurückblicken, was waren für Sie da die größten Bedrohungen für die Demokratie?
Also erstmal hat man das Gefühl, dass 2026, die nicht mal 3 Monate lang ist, schon eigentlich ein Jahr alt ist. So viele Ereignisse innerhalb von so kurzer Zeit. Unser Leben insgesamt ist super schnell geworden, unsere Wahrnehmung sozusagen. Und ich blicke übrigens auf diese Jahrzehnte mit großer Sorgen. Ich glaube, wir befinden uns in einer Multikrisensituation. Es wird nicht besser. Wir werden auch über Polarisierung und Hass wahrscheinlich auch sprechen, über Spaltung in der Gesellschaft, über Krisen von außen wie von innen. Deshalb brauchen wir jetzt eigentlich vor allem Resilienz und eine Strategie zum Umgang damit, wenn man unsere Demokratie schützen möchte. 2025 insgesamt war ein sehr schwieriges Jahr für mich. Ich erlebe seit dem 7. Oktober natürlich eine unglaubliche emotionale Belastung aufgrund des Krieges in Israel, aber auch in Gaza, im Libanon. Als palästinensischer Israeli fühle ich natürlich mit den beiden Seiten, vor allem mit den Menschen vor Ort, die mit Terror nichts zu tun haben. Ich sah die größte Gefährdung meines Landes durch den Iran. Gerade befindet sich der zweite direkte Krieg zwischen Israel und der Iran. Und jetzt in Deutschland intern merkte ich, 2025 ist die Unfähigkeit, miteinander in Diskurs zu gehen. Ist diese Lust, einfach Menschen vernichten zu wollen. Ich war ja wieder mal Teil einer Diffamierungskampagne, um einfach wenig mit meinen Argumenten auseinanderzusetzen, die definitiv nicht teile ich und nicht die einzige richtige, aber halt der Person irgendwie so zu schaden, dass die Argumente nicht mehr eine Rolle spielen. Und das ist nur ein Beispiel von ganz, ganz vielen. Es trifft übrigens Leute von rechts wie von links, wie in der Mitte der Gesellschaft. Wir sind eine Gesellschaft geworden, vielleicht auch eine Welt geworden, die in Blasen, in Echokammern sich befinden und weniger bereit ist, sich auszutauschen mit anders denkender Menschen. Und als letzte Bemerkung, ich nutze das immer wieder in meine Vorträge, um klarzumachen, worum es eigentlich hier geht. Es gibt so viele Veranstaltungen, so viele Tagungen unter dem Motto Toleranz, und dann bitte ich das Publikum einfach mal zu übersetzen, was Toleranz bedeutet. Ein lateinisches Ursprungswort, und die bedeutet nicht anders als ertragen. Wenn wir aber Gleichdenkender zusammenkommen und wir nur applaudieren, statt wirklich miteinander auch argumentativ zu streiten, dann hat das mit Aushalten und Ertragen nichts zu tun. Das ist wohlende Veranstaltungen, wo Leute einfach unter sich bleiben. Und das ist nicht mein Verständnis von Demokratie.
Haben Sie eine Erklärung, Herr Mansur, wie es dazu gekommen ist?
Ja.
Was ist der Prozess abgelaufen? Das war ja ein jahrelanger Prozess. Das ist ja nicht von heute auf morgen passiert.
Absolut nicht. Meiner Meinung nach gibt es zwei große Ursachen dafür. Ich beschäftige mich damit gerade, weil ich ein Buch über diese Spaltung schreibe. Ich glaube, dass die Ambiguitätsintoleranz, also die Unfähigkeit, andere Meinungen zu ertragen, auch mit den sozialen Medien zu tun haben. Wir haben mit sozialen Medien, die seit 2017, 2018 mit massiv aggressive Algorithmen arbeiten, wo es wenig um Austausch, wo es wenig um ich sehe, was meine Mitmenschen tun, sondern einfach nur Spaltung, Polarisierung, Überspitzung, Hass werden lohnt. Die Algorithmen bewegen uns in Echokammern, also wir bleiben unter uns. Das heißt, dieser Austausch, dass ich auch visuell lese oder sehe, dass andere Menschen andere Meinungen sind, ist kaum vorhanden. Wir neigen dazu zu blocken. Das ist meiner Meinung nach eine der wichtigsten Ursachen. Dann merke ich in meiner Arbeit, dass viele Kinder und Jugendliche sich kaum offline begegnen. Also diese Empathieentwicklung ist nicht mehr vorhanden. Es findet alles online. Ich gebe immer den Beispiel, wenn Sie zum Restaurant gehen und dann sehen Sie eine Familie mit Kindern und die Kinder sind auf einmal super ruhig, weil sie Kopfhörer und Tablet haben, aber nicht beteiligt in Gesprächen. Und das hat Folgen. Und die Folgen sind Empathiedefizite. Sie sind sichtbar in jeder Schule. Und das ist etwas, was mir große Sorgen macht, weil Empathiedefizite ist immer ein Türöffner vor weiterer Radikalisierung. Muss nicht sein, kann es aber auch passieren. Und drittens, wir neigen mehr dazu, stellvertretende Religionen mittlerweile zu haben, die wir als der ultimative moralische Themen darstellen, wo nur 0 und 1 gibt, wo nur richtig und falsch ist. Das ist beim Klima so, das ist bei der Ukraine-Krise so, das ist im Palästina-Israel-Konflikt so, das ist beim Thema Migration. Und wenn ich dann überzeugt bin, dass es nur eine einzige richtige Antwort gibt und alles anders muss ich diffamieren, niedermachen, alles unmoralisch darstellen, dann gibt es auch keinen Austausch. Und diese Themen, die man mit religiöser Eifer verfolgt, werden mehr und mehr. Und das ist auch nicht gesund für die Demokratie. Demokratie braucht natürlich Moral, aber sie muss in der Lage sein, ihre Debatten aufzumachen und mehr als nur schwarz und weiß zu ermöglichen.
Wie kommen wir aus diesem Kreis wieder raus? Gibt es da irgendwas? Haben Sie eine Idee?
Ja, ich glaube, dass der Zauberwort Mündigkeit bedeutet. Ich neige dazu, Probleme zu beschreiben, aber auch im zweiten Schritt über mögliche Lösungen zu denken. Ich glaube, wir brauchen eine Politik, die Ehrlichkeit mit sich bringt, die auch genau diese Diskurse auch sucht. Auf pädagogischer Ebene, wir brauchen als Pflichtfach Debattenkultur in den Schulen. Also wir müssen mehr und mehr miteinander debattieren. Das muss trainiert werden. Empathieentwicklung in den Schulen, Aufklärungsarbeit mit den Eltern. Und jetzt kommt natürlich das Allerentscheidende. Wie gehen wir mit den sozialen Medien um? Und dann gibt es ganz viele Politiker, die von Regulierung sprechen. Ich halte es für richtig. Wie gesagt, diese Tech-Unternehmer verdienen Milliarden an Spaltung und Hass. Das ist nicht Nebenwirkung, das ist das System. Die machen das bewusst und sie wissen, dass sie das bewusst machen. Aber ich bin ehrlich gesagt sehr pessimistisch, wenn es darum geht, Tech-Unternehmer, die gerade ganz auf Linie mit Trump sind, irgendwelche zu verpflichten, etwas zu regulieren oder etwas zu ändern. Das heißt, wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder verbieten wir die sozialen Medien, und das ist natürlich ein massiven Eingriff in der Meinungsfreiheit, wird nicht funktionieren, oder wir versuchen die sozialen Medien so zu nutzen, mit ihren natürlich negativen Seiten, um Demokratiebildung zu betreiben. Also ich gehe in Schulen, in Gefängnissen, in Asylheime und mache Workshops zur Demokratieforderung und Extremismusprävention. Ich möchte ab morgen auch in den sozialen Medien vorhanden sein und auch da Aufklärungsarbeit machen. Ich bin absolut dafür, dass wir jetzt anfangen, auch Social Media bei Kindern vor allem und Jugendlichen zu verbieten. Die haben da nichts zu suchen. Das hat mit Meinungseinschränkung nichts zu tun. Kinder werden da manipuliert. Wir sehen es in Australien sehr deutlich, wenn man das ab 16 macht und das auch begleitet vorher mit Medienkompetenz, mit Umgang damit, dann hat man viel bessere Möglichkeiten, mit den sozialen Medien mündiger umzugehen, als wenn die Kinder mit 10 oder 11 damit anfangen, da irgendwas zu konsumieren. Übrigens, die sozialen Medien sind nicht nur gefährlich für die Demokratie, die sind auch massiv gefährlich für die kognitive Entwicklung. Das heißt, wir haben gerade zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte eine Generation, Entschuldigung, wenn ich das so platt sage, der dummer ist als seine Eltern, weil die Aufmerksamkeit kaum vorhanden ist. Man ist gewohnt auf ein Belohnungssystem, die nach 20 Sekunden oder manchmal 10 Sekunden neue Reize mit sich bringt. Dann haben wir Kinder und Jugendliche, die alles digital lesen, obwohl wir wissen, dass Schreiben auf Papier, Lesen von Büchern viel besser kognitiv aufgearbeitet und langfristig gespeichert ist, als halt, wenn man auf einen Bildschirm anschaut. Also wir haben gewaltige Entwicklungen. Und ich habe das Gefühl, wir haben nicht mal angefangen, uns erst mal Gedanken zu machen, wie wir damit umgehen. Es gibt hier und da gute Ideen, aber das als Ganze zu sehen, zu sagen, das ist gerade das allergrößte Herausforderung für unsere Gesellschaft, sehe ich nicht. Abgesehen jetzt von der Demokratiegefährdung, die damit verbunden ist.
Ja, was denken Sie, Herr Mansour? Weil anfangen muss ja die Politik. Wenn das Volk es nicht schafft, dann muss die Politik, da müssen Entscheidungsträger ran. Wie kriegt man Politiker in auf diese Ebene des Nachdenkens und des Entscheidungstreffens?
Ehrlich gesagt, weiß ich nicht.
Ich sag schwierige Ihnen auch, Frage.
Super schwierige Frage und ich bin sehr, sehr pessimistisch. Wir haben Politiker, die diese Vision nicht mal besitzen, mehr als 3-4 Jahre im Voraus auch zu denken und auch Entscheidungen zu treffen. Wir haben Politiker, die schon begriffen haben, dass sie vor allem in der Mitte, wenn wir von CDU, SPD, Grüner, FDP ausgehen, die keine Chance haben in den sozialen Medien. Wir sehen, dass die Ränder, dass die radikalen Kräfte stärker und stärker werden und wir haben wirklich keine Strategie zum Umgang damit, außer irgendwie eine Brandmauer anzurichten und zu sagen, das ist unsere einzige Strategie. Ich kann mir vorstellen, dass der Brandmauer auch von der anderen Seite irgendwie kaputt gehen kann. Also die Radikalen kriegen irgendwann die Mehrheit und dann brauchen wir keine Brandmauer in der Mitte, weil es ist einfach nicht mehr notwendig. Es geht hier um Demokratieforderung, es geht hier um ganz andere Art von Ansprache und es geht um ganz andere Politik, die A, die Sorgen der Menschen ernst nimmt und B, auch liefert, das Gefühl vermittelt, vielleicht werden wir nicht alles her, aber wir versuchen es. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, der jetzt mit dem Radikalisierung nichts zu tun. Ich arbeite im Bereich Antisemitismusbekämpfung seit 2010. Seit 2010 versuche ich mit Kultusminister und Ministerin darüber zu sprechen, dass man nicht Antisemitismus bekämpfen kann, ohne über den Nahostkonflikt in den Schulen zu sprechen. Und ich gehe hin und rede darüber und sage, wir sollten das als Pflichtfach, wir sind eine globale Welt, wir haben so viele Migranten, wir haben so viele Menschen, die Interesse haben an diesem Konflikt und sie kriegen die Information von radikaler Kräfte in den sozialen Medien, aber nicht von Lehrer und Lehrerinnen, die sich damit auch, vielleicht auch pädagogisch in der Lage auseinanderzusetzen. Jetzt kam der 7. Oktober, alle Schulen sind komplett überfordert, alle sind überrascht, oh mein Gott, wir haben hier Probleme mitten in unseren Klassen in Berlin, Frankfurt und München und seitdem passiert nichts. Passiert nichts. Und wenn wir jetzt noch 2 Jahre verlieren, eine Diskussion, ob wir überhaupt eine Social-Media-Verbot bis 16 machen können, dann geht mir das viel zu langsam. Also diese visionierten Politiker, die wirklich die Wichtigkeit, die Dramatik der Entwicklung gerade sehe ich nicht. Ich sehe nicht, dass sie das begriffen haben.
Aber warum kriegen wir das nicht hin? Warum ist das Thema, vielleicht ja auch gerade in Deutschland, so schwer, diesen Spagat zwischen Israel und Palästina, zwischen diesem Konflikt, warum tun wir uns so schwer. Ich habe Ihren Podcast gehört. Da war, glaube ich, der Bürgermeister von, ich glaube, Kreuzberg war das.
Neukölln, Neukölln.
Neukölln, Neukölln,
Genau.
genau. Da, der auch gesagt hat, er hat es unheimlich schwer, als er die Angriffe verurteilt hat, dass man ihm sofort gesagt hat, das geht auf eine Seite, er die Kritik gekriegt hat, dass er irgendwann gesagt hat, er hat null Unterstützung auch seitens der SPD bekommen. Da auch vermittelnd überhaupt tätig zu sein, eine Position einzunehmen, die beides auch berücksichtigt und natürlich auch auf den Antisemitismus einzugehen, der dadurch entsteht, das wollte man einfach nicht hören. Woran liegt das? Wieso haben wir da immer noch so ein Problem mit?
Zwei Erklärungsversuche. Erstmal, seit dem 7. Oktober erleben wir die größte Kampagne der Menschheitsgeschichte in den sozialen Medien. Das heißt, wir haben mit einer hybriden Kriegsführung von einer Terrororganisation und Unterstützer, die die sozialen Medien nutzen, um Menschen zu manipulieren. Das heißt, wir haben auf den Straßen Menschen, die eine Meinung zum Nahostkonflikt haben, aber eigentlich mit der Situation vor Ort hat das damit null zu tun. Das sind Leute, die wieder auf 0 und 1, moralisch und unmoralisch, Israel ist böse, Palästinenser sind unterdrückt und dadurch natürlich entsteht auch ein massiver Druck auf Politik. Das sehen wir ja tagtäglich, nicht nur in Neukölln, sondern überall in Deutschland. Zweitens, und das ist meiner Meinung nach noch viel wichtiger, wir haben nach der Ermordung von George Floyd in den USA das Thema Rassismus auf die Agenda. Und ich halte das absolut für notwendig und richtig. Ich möchte nicht in einer Gesellschaft leben, wo Rassismus herrscht. Wir haben aber das Thema als Politik und als Gesellschaft geoutsourced an Akteure, die weit entfernt sind, Interesse zu haben, Rassismus abzubauen. Damit meinte ich vor allem Identitätspolitik. Das sind Linksradikaler. Das sind diejenigen, die Begriffe wie alter weißer Männer und globaler Süden und globaler Norden, also Leute, die eigentlich den Rassismus bekämpfen wollen, aber die teilen die Welt nach Hautfarbe und Religiosität. Ja, People of Color, alter weißer Männer. Das ist meiner Meinung nach nicht nur kontraproduktiv, das ist eine Zementierung von Rassismus. Und die haben in der Politik die Annahme verbreitet, eine Kritik an Muslime ist per se schlecht, weil die Muslime eine Minderheit ist. Ich bin Muslim. Ich kritisiere nicht die Muslime, ich kritisiere den Islamismus. Wenn aber auch den Kritik am politischen Islam als islamfeindlich abgetan, und das ist der Fall leider, dann können sich diese Akteure unverhindert verbreiten. Und die haben sich in der SPD vor allem in Neukölln breiter gemacht, bei den Grünen genauso, bei den Linken genauso. Und damit ist jeder Kritik wie von Martin Hickel, der kommt und sagt, ich sehe Probleme in meinem Bezirk, ich will sie ansprechen. Und dann automatisch wird er nicht von anderen Parteien, sondern von Mitglied seiner eigenen Partei
Genau.
als islamfeindlich abgetan. Und das sind die Entwicklungen, die uns dahin gebracht haben. Ich habe 2021 ein Buch über Unterwanderung geschrieben und wie dieser politische Islam agiert. Und ich konnte mich nicht retten von Vorwürfen wie islamfeindlich und islamophob und antimuslimischer Rassist von linken Weißen, die mir dem Muslim vorschreiben sollen, wie ich mit meiner Religion umgehe.
Ja, Wahnsinn.
Macht ein bisschen sprachlos.
Das ist leider die Realität, ja.
Wie kommen wir da raus? Also ich meine, hat sich das jetzt, ist das jetzt mittlerweile so fest in den Köpfen? Weil war das vorher schon so? Hat sich das jetzt ergeben? Ich meine, alles, was gerade, es klingt ja so, als würden wir gerade etwas durchmachen, was ein Großteil der Bevölkerung radikalisiert hat. Und da stellt sich ja die Frage, war das schon immer da? Kommt das gerade erst raus? Oder woran liegt das, dass wir das im Moment so haben? Oder haben wir vorher nicht drüber geredet?
Ich glaube, das Zauberwort heißt Sprachlosigkeit. Wenn wir Themen tabuisieren, nehmen wir das Thema Migration. Über 10 Jahre sagen, dass jeder, der irgendwie sagt, Moment mal, wir haben hier ein Problem, lass uns darüber reden. Und ich rede über mich jetzt so viel, das stört mich, aber ich sage es nochmal, ich bin Migrant, ich kam vor 21 Jahren nach Deutschland, ich bin nicht gegen Migration, aber wenn ich 2015 sehe, da gibt es Entwicklungen, da kommen Leute zu uns mit ganz anderen Einstellungen, da kommen Aufgaben auf uns. Integration ist nicht nur, wir werfen Teddybärs am Bahnhof und sagen, wir haben jetzt unsere Aufgabe irgendwie erledigt, sondern ein Prozess, der begleitet wird. Wir haben Antisemitismus, wir haben Gewalt, wir haben Islamismus und das sind Themen, die wir behandeln sollen. Und jedes Mal, wenn ich das angesprochen habe, gab es einen Shitstorm von Linken und islamische oder islamistische Leute, die, ja, das stimmt nicht. Erinnern Sie sich an die Kriminalitätsstatistik und Messerattacken. Und wenn ich sage, es gibt einen Zusammenhang zwischen Migration und Zunahme von Kriminalität, dann war halt erstmal eine Empörung da. Diese Empörung schafft keine Debatte, er schafft keinen Austausch, er schafft erstmal eine Sprachlosigkeit. Und diese Sprachlosigkeit kennen Sie am Weihnachtstisch, wenn es um Gender geht oder um Migration geht oder um Klima geht. Das kennen Sie beim Stammtisch, das kennen Sie in Firmen, das kennen Sie in Schulen. Und als Psychologe muss ich sagen, das schlimmste Strategie, die man nutzen kann, um Probleme zu lösen, ist diese Sprachlosigkeit. Das wissen wir, dass es irgendwann explodiert. Irgendwann gehen die Leute noch radikaler in ihren Einstellungen, wenn sie nicht sich austauschen und vielleicht auch ihre Haltung in Frage stellen. Also wenn ich jetzt als konservativer Mensch mit einem linksorientierter Mensch zusammensetze, Kaffee trinke und wir diskutieren über Themen, wo wir unterschiedliche Meinungen sind, das ist natürlich anstrengend, aber beide gehen bereichernd daraus, weil in unsere kognitive Aufarbeitung unsere Einstellungen in Frage gestellt werden. Und das ist genau das, was wir nicht mehr praktizieren. Und da, wo Sprachlosigkeit entsteht, entsteht einfach ein Stillstand und das führt zur Radikalisierung. Das müssen wir verhindern. Deshalb nicht Themen vermeiden, sondern genau da, wo es wehtut, müssen wir mehr diskutieren. Wenn wir aber Medienlandschaft haben, Redaktionen mittlerweile haben, die einfach nur nach ideologische Nähe Leute suchen und eigentlich nur diejenigen einladen, die ihnen in ihren Haltung bestätigen und dann einer, der als Krawallmacher da die Aufgabe bekommen soll, dann findet keine Debatten statt. Wir haben so viele Talkshows und so wenig Austausch mittlerweile. Und das ist auch ein Problem. Und wissen Sie, ich glaube, um jetzt pessimistisch zu sein, wir sind mitten in den Jahrzehnten der Polarisierung und der Krisen. Es kommen harte Zeiten auf uns. Und nochmal, was wir brauchen, ist eine nationale Strategie zum Umgang damit. Wenn ich dann von nationaler Strategie spreche, dann bedeutet das, dass wir unser Schulsystem reformieren sollen, dass wir die Art und Weise, wie wir Eltern begleiten in der Erziehung, was für Tipps wir geben, eine ganz andere, und wir brauchen eine ganz andere Kaliber an Politiker, die auch führen können, die nicht irgendwie jedes Thema verhindern, weil ja, das konnte man irgendwie anders verstanden werden. Wir brauchen Politiker, die eine Vision haben. Und mit dieser Vision können auch Politiker untergehen. Es ist aber erstmal egal, wenn ich daran glaube, dass ich die Schule reformieren muss, dass meine Tochter, die 11 Jahre alt ist, ganz andere Sachen für ihre Zukunft braucht, als ich damals in den 80er Jahren gebraucht habe. Sie muss in der Lage sein zu recherchieren, zwischen Fake News und Wahrheiten zu unterscheiden. Sie muss lernen, skeptisch mit dem KI umzugehen. Sie muss lernen, wie man mit Wissen umgeht. Sie muss lernen, wie sie Medienkompetenz betreibt. Sie muss lernen, wie man debattiert, wie man Mündigkeit betreibt. Sie muss lernen, wie man mit Krisen umgeht. Wo ist der Resilienz in der Gesellschaft? Wir investieren Milliarden in Bundeswehr, haben wir uns aber nicht die Frage gestellt, was passiert, wenn die erste Drohne hier irgendwann landet? Sind die Leute dann da und sagen, es lohnt sich, für diese Demokratie zu kämpfen? oder hauen Sie dann ab und gehen nach Mallorca und verbrauchen Sie das Geld von Ihren Eltern, die Sie geerbt haben. Und mit dieser Situation gucke ich im Fernsehen und sehe, dass ein Spinner, der eigentlich sagt, ich gebe Deutschland auf, also ich lebe gerne in Unfreiheit, als für die Freiheit zu kämpfen. Und solche Stimmen bekommen einen Platz in unserem öffentlichen Diskurs, statt dass wir Patriotismus, Leute, die was Positives in diesem Land sehen und sagen, wir wollen dafür kämpfen, wir wollen diese Demokratie schützen, wir wollen Made in Germany groß machen, und zwar im positiven Sinne. Wir wollen, dass die Industrie funktioniert. Als ich nach Deutschland kam, habe ich in mein Heft am im Flieger drei Worte geschrieben, was ich in Deutschland finden möchte. Ich habe Wohlstand geschrieben, Freiheit und Sicherheit. Mhm. Und Wohlstand ist enorm wichtig. Aber wir haben Debatten über Verzicht und wo wir irgendwie alles abbauen sollen, damit Deutschland mit ihren großen Waren die ganze Welt retten soll. Statt die ganze Welt zu retten, gehen wir unter mit unserer Industrie, mit Inflationen, mit einer super schwieriger Wirtschaftslage. Und das wird nicht zu mehr Klimaschutz und mehr Moralismus, das wäre zu mehr Radikalisierung und Untergang dieses Landes wirtschaftlicher Art.
Erstmal vielen Dank für diese wirklich deutlichen Worte. Super. Danach klingt es ja eigentlich doch alles so plausibel und so einfach. Warum geht da keiner ran?
Weil die meisten überfordert sind.
Aber
auch es müsste... Entschuldigung, nur ganz kurz, ja, weil Politiker auch erste Klasse fahren und von der Realität vor Ort kaum was sehen. Und weil wir Kräfte haben, die tagtäglich versuchen, genau diese Realität auszublenden, nicht zu zeigen. Und dann entsteht eine Schieflage.
Und aber Sie müssen doch die Notwendigkeit sehen. Also ich meine, jetzt Blick aktuell nach Baden-Württemberg, 18%. Der 16 bis, weiß nicht, 25-Jährigen oder so haben die AfD gewählt. Da muss man doch sagen, wir sehen hier eine Notwendigkeit, eine Partei, die auf bundesweit, glaube ich, um über 20% ist. Da muss man doch sagen, jetzt müssen wir reagieren und können nicht so weitermachen, wie es ist, weil genau dann haben wir dieses Schwarzgemale, den Leuten immer nur sagen, was schlecht läuft und den Leuten nicht zu sagen, was gut läuft, was wir machen können, sondern immer nur, was alles kaputt geht, so wie es ja nicht ist. Das zeigt ja nicht den Zustand. Aber wieso erkennt man nicht die Notwendigkeit oder beziehungsweise höchstwahrscheinlich ist es ja erkannt, warum wird es nicht umgesetzt?
Ich glaube, man erkennt es, man sieht die Notwendigkeit, man ist aber gelähmt, weil man A, keine Strategie ist und Koalitionspartner hat, der vielleicht die Sache ganz anders sieht. Und deshalb blockiert man sich gegenseitig. Und wie gesagt, es ist auch super schwierig, wenn ich dann meine Politik von der Vermeidung von einem Shitstorm in den sozialen Medien betreibe, dann bin ich nicht bereit, wirklich Sachen zu sagen, die vielleicht unangenehm sind. Ja, mhm. Dann verliere ich den Mut, über solche Themen zu reden. Und ehrlich gesagt, als jemand, der in zwei Kulturen aufgewachsen ist, in Israel wie auch in Deutschland, ich habe das Gefühl, dass wir auch eine ganz doofe Vorstellung von Führung haben. Dass wir Führung, übrigens nicht nur in der Politik, auch in der Wirtschaft, einfach Vermeidung von Problemen bedeutet. Dass man irgendwie nicht irgendwie schlecht dargestellt werden will oder seine Schule oder sein Unternehmer. Und dadurch duldet man irgendwie Probleme oder kehrt sie unter den Teppich, aber man behandelt sie nicht. Wenn ich aber Führung als jemand, der den Ton gibt, der die Menschen führt, dahin bringt, wo man eine Vision hat, dann kann natürlich ganz viele Störfaktoren dazwischen kommen, aber ich zeige Haltung. Und genau diese Haltung ist nicht vorhanden, wenn meine primäre Motivation ist eigentlich bis zum nächsten Wahlen zu überleben, statt irgendwie was zu reden. Ich meine, in Baden-Württemberg haben wir es sehr deutlich gesehen, vor allem bei der CDU. Da haben wir wenig irgendwie Leute, die Probleme angesprochen haben, die versucht haben, das auch lauter zu sagen, sondern es geht darum, wie überlebe ich ohne großen Skandale bis zum Wahl und die Themen, die irgendwie Probleme bringen sollen, die verschweigen wir erstmal. Und das ist nicht meine Vorstellung von Politik.
Haben Sie selbst Pläne? Darf ich Sie das fragen, in die Politik zu gehen? Weil eigentlich bräuchten wir solche Menschen wie Sie.
Nein, ich sage auch warum. Also erstmal natürlich freue ich mich, in einem Land zu leben, wo man eine Mitgestaltungsmöglichkeiten bekommt. Aber ich bin ein Rebell. Ich bin in eine Familie groß geworden, die wirklich patriarchalisch ist, wo keine Freiheit herrscht. Also mein Vater hat mitentschieden, wie ich politisch zu denken habe und welche Bürgermeister wir in unserem Dorf wählen sollen und welche es nicht in Frage kommt. Und ich genieße die Freiheit in Deutschland, meine Meinung frei sagen zu können, auch wenn die Konsequenzen enorm schwierig sind. Dass ich kann mich am Spiegel abends gucken und sage, ich bin zufrieden. Wenn ich aber in der Politik gehe, in eine Partei, wo jemand über mir jetzt mir sagt, was ich zu sagen habe und was ich nicht zu sagen habe, dann brauche ich das nicht. Ich dulde das bei meiner Frau zu Hause, aber ansonsten nicht draußen.
Dann, Herr Mansour, müssen Sie einen Weg finden, wo Sie mehr Stimme kriegen in diesem Land.
Also ich versuche es. Ich rede ja mit Ihnen. Ich gehe im Fernsehen, wenn ich die Möglichkeit habe. Ich habe einen Influencer-Status in den sozialen Medien. Ich versuche es laut zu sagen, aber ehrlich gesagt, das ist ein harter Kampf. Ich meine, wenn Sie sehen, was ich tagtäglich an Briefe, an Meldungen, an Kommentare bekomme, wie gefährlich es mittlerweile ist, sich politisch ein bisschen außerhalb das Angenehme zu tanzen. Dann verstehe ich ganz viele Leute, die sagen, nee, das lohnt sich nicht. Und Zivilcourage bedeutet eigentlich lauter zu sein gerade. Zivilcourage bedeutet dahin zu gehen, wo es unbequem ist. Aber aufgrund dieser Polarisierung ist heiße Eisen geworden, sich zu trauen, überhaupt eine andere Meinung zu haben, als halt die Mainstream vertritt.
Okay.
Wie reagieren denn die Kinder und Jugendlichen, wenn sie in die Schule kommen? Ist da dann auch ein Einsehen oder gehen sie mit denen in den Diskurs oder wird da einfach nur genickt, weil es heißt, okay, der Mansur kommt und eine Dreiviertelstunde höre ich mir das an? Oder merken sie, dass das wirklich was bringt, sich mit den Kindern und Jugendlichen auseinanderzusetzen?
Also dadurch, dass ich in meiner Schule traumatisiert bin von genau solche Vorträge, wo Leute kommen und super langweilig sind, habe ich für mich sozusagen die Motivation, wirklich mit den Leuten in Gespräch zu gehen. Erstmal gehe ich nicht alleine in den Schulen, sondern wir haben ein Team von 30 Menschen, die theaterpädagogisch arbeiten. Das heißt, wenn wir Workshops halten in Schulen, dann geht es viel mehr um Themen zu aktivieren. Und wenn wir dann Vater-Sohn-Beziehung spielen, dann glauben Sie mir, sogar während des Spielens sind die Leute emotional da und diskutieren und streiten. Und genau das brauchen wir. Wenn ich persönlich alleine zu Schulen gehe, was ich auch mittlerweile sehr gerne mache, versuche ich erstmal emotional zu sprechen. Also ich rede über meine Biografie, über das, was ich erlebt habe, was meine Familie in Bezug auf den Nahen Osten erlebt hat. Und durch diese ja sich öffnen entsteht eine gewisse Nähe. Und dann gehe ich auch in Schulen, wo ganz viele andere Meinungen sind. Und ich mache klar, bitte widerspricht mich. Es geht nicht hier darum, dass ihr jetzt eine falsche Meinung habt und ich eine richtige Meinung und wir wollen uns belehren oder ich sage euch, was jetzt hier legal und was hier illegal an Meinungen sind. Es geht um Austausch. Und wenn die Authentizität da ist, wenn die Schüler und Schülerinnen das Gefühl haben, auch durch Mimik, sie werden nicht abgewertet, weil sie eine andere Meinung sind. Oder man gibt ihnen wirklich auch aus Interesse das Wort und ermöglicht ihnen auch zu widersprechen, dann entstehen die besten Diskussionen, die man sich vorstellen kann. Und ich bin immer wieder sehr glücklich, wenn ich in Schulen bin, weil ich merke, da ist noch ganz große Hoffnung an Menschen, die wirklich Interesse haben an den Gegenüber, auch wenn sie ihn ablehnen, auch wenn sie eine ganz andere Meinung als ihn haben. Leider trauen sich aber viele, viele Schulen nicht, genau solche Diskurse auch zu ermöglichen.
Aber ich höre, da besteht Hoffnung.
Naja, wenn ich keine Hoffnung habe, dann werde ich diese Arbeit nicht mehr tun. Es lohnt sich für unsere Demokratie zu kämpfen. Es lohnt sich für diese Gesellschaft zu kämpfen, die so viele Fremden aufgenommen hat, die eine der großen Industrienationen der Welt, die eine stabile Demokratie hat, die das beste Grundgesetz der Welt hat, die mitten in Europa eine Europäische Union mitgestaltet, der uns über Jahrzehnte Frieden und Stabilität gebracht. Die aufzugeben ist natürlich keine Option. Und ich bin mir sicher, dass alles, was wir besprochen haben, klingt negativ. Vielleicht haben die Leute ein bisschen Angst vor der Zukunft. Das sollte eigentlich aber eine Motivation aufzustehen und zu sagen, jetzt erst recht. Jetzt kämpfen wir dafür, für diese Demokratie, nicht für Nationalismus und weiß ich nicht was, sondern für eine demokratische Zukunft miteinander. Und das ist eine Riesenaufgabe, die ist aber machbar. Und die Menschheit und vor allem Deutschland war immer wieder in der Lage, aus Krisen aufzustehen und auch in der Lage sein, Wohlstand zu schaffen und Menschen zusammenzubringen. Und das brauchen wir jetzt dann dringender und das sollten wir auch versuchen.
Ich finde schon fast, das ist ein perfektes Schlusswort.
Dankeschön.
Weil, ja, ich meine, es hat sich vieles sehr negativ angehört und ich finde es halt gut, dass Sie auch, und ich meine, deswegen machen Sie es ja, auch positiv in die Zukunft blicken, weil ich auch denke, genau das ist es ja. Es ist wert, wir müssen kämpfen, wir dürfen das nicht auf uns sitzen lassen, dass Demokratie abgebaut wird. Und ich glaube auch, Sie haben gerade so viel gesagt, was wir machen können, worauf wir achten sollen. Da drängt es sich ja auf, dass alle mitmachen sollten eigentlich. Das stimmt.
Absolut.
Das Ganze hier aufzugeben, wäre doch sehr schade.
Nein, werden wir nicht. Wir werden weiterhin für eine demokratische Miteinander kämpfen. Und auch wenn wir weltweit, übrigens nicht nur in Deutschland, gerade eine sehr schwierige Situation haben, lassen Sie uns die Hoffnung nicht verlieren. Lassen Sie uns unsere Kinder und Jugendliche einfach Werkzeuge auf der Hand geben zum Umgang damit. Übrigens auch was positiv ist, durch diese Multikrisen entsteht erst das Resilienz. Das heißt, wir haben zum ersten Mal mit einer Generation, ich meine, schauen Sie mal, was Jugendliche schon in den letzten 5 Jahren alles erlebt haben. Von Corona,
Das
Krieg
stimmt.
in Europa, Inflation, jetzt Krieg im Nahen Osten. Also das sind Sachen, die natürlich unschön sind, aber sie, glaube ich, geben diese Generation eine gewisse Resilienz zum Umgang damit und die wachsen dadurch und da bin ich großer und guter Hoffnung, dass das auch passieren wird und dann können wir diese Krisen besser meistern und daraus vielleicht auch verstärkt rausgehen.
Herr Mansour, nochmal ganz, ganz lieben Dank für die offenen Worte, was ich sehr gut finde, nicht drum rumzureden, sondern dass Sie so offen reden. Und auch ganz lieben Dank, dass Sie so engagiert sind, dass Sie sich dem aussetzen, wovor sich andere scheuen, dass Sie keine Angst haben vor den Kommentaren. Ich hoffe, dass das auch irgendwann nachlässt, dass wir endlich mit diesen Hasskommentaren, dass das aufhört. Denn es ist ganz wichtig, dass wir Leute wie Sie haben, die sich so für die Demokratie einsetzen. Also ganz, ganz lieben Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Vielen herzlichen Dank,
Herr
schönen
Mansour.
Tag und ich freue mich.